Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie herzlich grüßen von der heiligen Therese von Lisieux, die vor kurzem am 2. Januar ihren Geburtstag und am 4. Januar ihren Tauftag feiern konnte. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Theresienwerk haben natürlich daran gedacht, wie auch viele Freunde in der ganzen Welt, und mit ihr gefeiert. Gott hat es gefügt, dass sie zu Beginn des Jahres 1873 geboren wurde. So kann und will sie uns durch das ganze Jahr hindurch begleiten und beschützen. Draußen in der Natur liegt viel Schnee. So möchte ich auch dazu ein Wort von ihr sagen. Sie liebte den Schnee, weil er die Landschaft schön weiß und unschuldig macht und allen Schmutz der Erde zudeckt. Bei ihrer Einkleidung im Karmel am 10. Januar 1889 trug sie ein weißes Brautkleid und wünschte sich im Stillen, dass auch die Natur draußen so weiß sei wie sie. Nach dem Gottesdienst, als sie die Kirche verließ, lag Schnee im Klostergarten, den niemand voraussehen konnte. Gott hat ihren Wunsch erfüllt. Er erfüllt auch unsere kleinen Wünsche, wenn wir nur genügend Vertrauen und Liebe haben. Nun zu unserem Thema: Apostolisch wirken durch die Liebe, das Gebet und das Leiden. Im Jahre 1927 wurde die heilige Therese von Lisieux von Papst Pius XI. Zur Missionspatronin ernannt. Missionare aus aller Welt haben den Papst darum gebeten, weil sie die Hilfe der heiligen Therese bei der Bekehrung vieler Menschen zum Christentum erfahren haben. Manche Kardinäle im Vatikan schüttelten damals den Kopf und fragten sich, wie kann man eine Klosterfrau, die nie mehr aus ihrem Kloster herausgekommen ist, zur Missionspatronin erheben? Neben einem heiligen Franz Xaver, der bis nach Indien und China gereist war. Aber Papst Pius XI. Hat sich durchgesetzt und wir danken ihm dafür. Er zeigte uns damit, dass auch wir zu Hause missionarisch wirken können durch einen weiten, echt katholischen Geist, wie ihn Therese hatte. Sie will uns einladen zu einem echt missionarischen und apostolischen Wirken für die Kirche und das Heil vieler Menschen. Viele Christen sind gläubig für sich allein und wollen durch ihr christliches Leben die ewige Seligkeit, den Himmel, erlangen. Auf Missionskreuzen konnte man früher die Worte lesen: Rette deine Seele. Die Kirche aber ist in ihrem Wesen missionarisch und will die Liebe Gottes auch an andere Menschen durch uns weitergeben, an Kinder und Enkel, an erwachsene und ältere Menschen, an Freunde und Arbeitskollegen. Ein alter Afrikaner hört im 19. Jahrhundert von einem Missionar, dass Gott die Liebe ist. Und er fragte vorwurfsvoll den Missionar: Wenn das so ist, warum kommt ihr dann erst heute zu uns? Die Ureinwohner Afrikas haben lange gelitten unter Medizinmännern und der Rache der Toten, die nicht wollen, dass es ihren Nachfahren besser ergehe. Aber auch bei uns sind viele Menschen unglücklich oder gehen Irrwege. Andere sind ohne Orientierung und sehen keinen Sinn in ihrem Leben. Viele haben von einem Gott der Liebe gehört, aber diese Botschaft nicht in ihr Leben hereingenommen, dann vergessen und abgelehnt. Die Kirche, das sind wir alle, hat den Auftrag Jesu, gehet zu allen Völkern und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus kam doch auf die Erde, propter homines, wie es heißt, wegen der Menschen. Jeder Mensch ist ihm wichtig und von Gott geliebt. Jeder soll sein ewiges Ziel erreichen in Gott und ewig glücklich werden. Deshalb hat Jesus durch sein Opfer am Kreuz die Sünden der Menschen gesühnt und getilgt. Er war auch ein Mensch für andere. So sollen auch wir für andere Menschen da sein und ihnen dienen. Schon in jungen Jahren hatte Therese den Wunsch, an der Rettung der Menschen und zu ihrem Heil beizutragen. Besonders hat sie dies erfahren nach ihrer sogenannten Bekehrung an Weihnachten 1886. Zuerst hat Jesus sie von ihrer Empfindsamkeit geheilt, die ihr seit dem Tod der Mutter sehr zu schaffen machte. Dann schreibt sie weiter: Noch barmherziger gegen mich als gegen seine Jünger, nahm Jesus selbst das Netz, warf es aus und zog es gefüllt mit Fischen wieder ein. Er machte mich zum Seelenfischer. Ich spürte ein großes Verlangen, an der Bekehrung der Sünder zu arbeiten. Ein Verlangen, das ich vorher nicht so lebhaft empfunden hatte. Ja, ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen. Das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um anderen Freude zu machen. Von da an war ich glücklich. Durch die Gnade Gottes hat sie schon den Geist einer Karmelitin bekommen, bevor sie in den Karmel eingetreten war. Sie will aus ihrem Leben einen Lobpreis auf Gott machen und sich dafür einsetzen, dass viele Menschen gerettet werden. Wenige Monate später, an einem Sonntag im Juli, hat Therese am Schluss der Messe in der Kathedrale von Lisieux ein tiefes Erlebnis, das ihr zeigte, wie sie Seelenfischerin werden könnte. Sie schreibt in ihrer Selbstbiografie oder Geschichte einer Seele: Als ich eines Sonntags das Bild unseres Herrn am Kreuz auf einem Bildchen betrachtete, ward ich betroffen vom Blute, das aus einer seiner göttlichen Hände floss. Ich empfand tiefen Schmerz beim Gedanken, dass dieses Blut zur Erde fiel, ohne dass jemand herzueilte, es aufzufangen. Ich beschloss im Geist, meinen Standort am Fuß des Kreuzes zu nehmen, um den ihm entfließenden göttlichen Tau aufzufangen, und begriff, dass ich ihn nachher über die Seelen ausgießen müsse. Der Schrei Jesu am Kreuz widerhallte ununterbrochen in meiner Seele: Mich dürstet. Diese Worte entfachten in mir ein unbekanntes, heftiges Feuer. Ich wollte meinem Vielgeliebten zu trinken geben, und ich fühlte mich selbst vom Durst nach Seelen verzehrt. Noch waren es nicht die Priesterseelen, zu denen es mich hinzog, sondern die der großen Sünder. Ich brannte vor Verlangen, sie den ewigen Flammen zu entreißen. Therese will also Christus helfen bei der Erlösung der Menschen. während viele Menschen heute dafür gleichgültig sind. Auch Maria hat bei ihren Erscheinungen, zum Beispiel in Lourdes oder Fatima, die Kinder gebeten, für die Bekehrung der schuldig gewordenen Menschen zu beten. Im gleichen Monat Juli gab ihr der Herr Gelegenheit, dies in die Tat umzusetzen. Sie erfährt aus der Zeitung La Croix von einem Mörder namens Ari Prasini und betete für ihn, dass er nicht auf ewig verloren gehe. Er hat seine Tat nicht gestanden und wurde zum Tode durch das Schafott verurteilt. Am Tag nach der Hinrichtung liest sie in der Zeitung, dass er noch kurz vor der Hinrichtung das Kreuz eines Priesters verlangte und dieses dreimal geküsst hat. Dies hat sie tief berührt und diesen Branzini nannte sie ihr erstes Kind, das sie für die Ewigkeit geboren hatte. Sie will nun bald in den Karmel eintreten, um noch mehr beten und opfern zu können. Sie fühlt sich wie eine stolze Mutter, die Menschen für die Herrlichkeit Gottes gebären will. Bald wird noch ein weiteres Anliegen dazukommen. Sie will auch besonders für die Priester beten. Am 9. April 1888 überschreitet Therese Martin die Schwelle des Klosters. Dieser Tag wird für den Karmel in Lisieux und für viele Klöster wie eine tiefe geistliche Revolution werden. Dieses Kloster hat im Jahre 1861 in Saigon in Südvietnam eine Neugründung vorgenommen. Diese Gründung war ausgerichtet auf die Rettung von Menschen, entsprechend einem Buch mit dem Titel »Der Schatz des Karmel«. Darin heißt es, der Zweck des Karmelordens ist es, die Menschwerdung und die Selbstentäußerung des Erlösers zu ehren, sich in möglichst inniger Weise dem fleischgewordenen Wort zu vereinen und Gott zu verherrlichen durch die Nachahmung des verborgenen, leidvollen und hingeopferten Lebens Jesu. Hinzu kommt die Aufgabe, für die Sünder zu beten. Therese beginnt ihr Klosterleben im Licht dieses Ideals, das sie durch ihr Gebet und Opfer erreichen will. Später wird sie nicht mehr dem gerechten Gott Sühne leisten wie ihre Mitschwestern, sondern sich dem barmherzigen Gott weihen, dessen Liebe von den Menschen oft nicht angenommen und erkannt wird. Sie wird ihren eigenen kleinen Weg gehen, den Weg der Liebe, der Hingabe und des Vertrauens. Vor der Ablegung ihrer ewigen Gelübde sagt sie, was ich im Karmel tun wollte, erklärte ich zu Füßen Jesu in der Opfergestalt der Hostie bei der Prüfung, die der Profess vorausging. Ich bin gekommen, um Seelen zu retten und besonders, um für die Priester zu beten. Will man ein Ziel erreichen, so muss man die Mittel ergreifen. Jesus ließ mich verstehen, dass er mir Seelen durch das Kreuz schenken wolle. Und die Anziehungskraft des Leidens wuchs für mich in dem Maße, wie das Leiden zunahm. Während 5 Jahren war das mein Weg. Nach außen verriet nichts mein Leiden. das umso schmerzhafter war, als ich allein darum wusste. Diesen täglichen Einsatz für die Priester nennt Therese einen Großhandel, weil sie durch die Heiligung der Priester auch die Menschen erreichte, die ihnen anvertraut sind. Die Notwendigkeit für die Priester zu beten, hat sie bei ihrer Romfahrt erfahren, als sie mit 75 Priestern im gleichen Sonderzug fuhr. Sie wollte ja in Rom den Papst um den Eintritt in den Karmel mit 15 Jahren bitten. Auf dieser Reise lernte sie die Priester aus der Nähe kennen und kam zu der Erkenntnis, dass man für sie beten müsse. Diese Priester waren sicherlich auch gute Priester, aber vielleicht nicht so fromm wie Therese. An ihre Schwester Céline schreibt sie in einem Brief: O meine Céline, leben wir für die Seelen, seien wir Apostel, retten wir vor allem die Seelen der Priester. Diese Seelen müssten durchscheinender sein als Kristall. Ach, wie viele schlechte Priester, Priester, die nicht heilig genug sind, gibt es. Beten wir, leiden wir für sie, und am jüngsten Tag wird uns Jesus dankbar sein. Wir werden ihm Seelen darbieten. Céline, verstehst du den Schrei meines Herzens? Im Oktober dieses Jahres schreibt sie noch einmal: Ach Céline, ich fühle, Jesus bittet uns beide, seinen Durst zu stillen, indem wir ihm Seelen schenken, vor allem Priesterseelen. Ich fühle, Jesus will, dass ich dir dies sage. Denn unsere Sendung ist es, uns zu vergessen, zu nichts zu werden. Wir sind so gering, und dennoch will Jesus, dass das Heil von Seelen, von unseren Opfern und unserer Liebe abhängt. Er bettelt uns um Seelen. In der Nacht, in der einzigen Nacht des Lebens, die es nur einmal gibt, gilt es nur eines zu tun: lieben. Jesus lieben mit der ganzen Kraft unseres Herzens und ihm Seelen zu retten, damit er geliebt werde. O dahin wirken, dass Jesus geliebt werde. Ihr Gebet für die Priester erhält einen konkreten Ausdruck im Gebet für einen Karmeliten, der ein gefeierter Prediger in Frankreich war, dann aber aus dem Orden austrat, die katholische Kirche verließ und heiratete. Er hieß Hyacinthe Loiseau und hatte 1851 die Priesterweihe empfangen. An ihre Schwester Céline schreibt sie im Jahre 1890: Geliebte Céline, es ist immer dasselbe, was ich dir zu sagen habe. Beten wir für die Priester. Jeder Tag zeigt, wie selten die Freunde Jesu sind. Mir scheint, was ihn am meisten schmerzen muss, ist die Undankbarkeit. Vor allem dies zu erfahren, dass Seelen, die ihm geweiht sind, anderen Dingen ihr Herz zuwenden, das ihm in einer so absoluten Weise gehört. Sie ist sich sicher, dass dieses verirrte Schaf wieder in den Schafstall zurückkehrt und ihm die Augen für die Wahrheit aufgehen werden. Lassen wir nicht nach im Gebet, schreibt sie an ihre Schwester Céline. Das Vertrauen wirkt Wunder. Und Jesus sagte zur Schwester Margareta Marie Alacoque: Eine gerechte Seele hat so viel Macht über mein Herz, dass es für 1000 Verbrecher Vergebung zu erlangen vermag. Ihre letzte Kommunion in ihrer Todeskrankheit am 19. August 1897 opfert sie für ihren ehemaligen Mitbruder auf, um seine Bekehrung zu erwirken. Er stirbt in Paris am 9. Februar 1912 mit den Worten: Mein süßester Jesus, und küsste sein Kreuz. Auch heute gibt es viele Priester, die ihr Amt und ihre Berufung aufgegeben haben. Beten wir auch für sie, dass sie den Glauben bewahren und der Kirche die Treue halten. Halten wir hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz inne und hören ein Musikstück. Die heilige Therese hat immer mehr ihre Berufung erkannt, Menschen zu retten und auf den Weg des Heiles zu führen. Da sie kein äußerliches Apostolat ausüben konnte, entscheidet sie sich für das innere Apostolat. Sie begreift, welch hohen apostolischen Wert die totale Hingabe an Jesus besitzt. Sie überantwortet sich den Händen Gottes, um so ein fügsames Werkzeug seiner Gnade zu werden. Vom heiligen Paulus hat sie gelernt, dass in der Kirche die Liebe das Höchste ist. Denn die Kirche hat ein Herz, und dieses Herz ist das alleinige und maßgebliche Prinzip aller apostolischen Tätigkeit. Aus diesem Grunde will sie, um Apostel zu sein, vor allem lieben. Sie schreibt: Ich bin das Kind der Kirche, und die Kirche ist Königin, da sie deine Braut ist, o göttlicher König der Könige. Was das Herz des kleinen Kindes verlangt, das ist Liebe. Es weiß nur noch eines: Dich lieben, o Jesus. Glänzende Werke sind ihm versagt. Es kann das Evangelium nicht verkünden, sein Blut nicht vergießen. Aber was tut's? Seine Brüder arbeiten an seiner Stelle. Und es selbst, das kleine Kind, es hält sich ganz nahe beim Thron des Königs und der Königin. Es liebt für seine Brüder, die kämpfen. Wie aber soll es seine Liebe bezeugen, dass sich doch die Liebe durch Werke beweist? Wohlan, das kleine Kind wird Blumen streuen. Diese Liebe erweist Therese im Alltag, in ihren täglichen Arbeiten, in kleinen Liebeserweisen gegenüber ihren Mitschwestern, in kleinen Selbstüberwindungen und Opfern. Sie ruft aus: Was aber sollen dir, Jesus, meine Blumen und meine Lieder? Diese Blumen, die durch deine göttliche Berührung unendlichen Wert erhalten haben, wird die triumphierende Kirche auf die leidende Kirche werfen, um sie den Sieg erringen zu lassen. O mein Jesus, ich liebe dich, ich liebe die Kirche, meine Mutter, und ich erinnere mich, dass die geringste Regung reiner Liebe ihr mehr nützt als alle anderen Werke zusammengenommen. Die Liebe zu Christus verwandelt also die kleinen Dinge des Alltags in Blumen, die Gott Freude machen und Seelen retten. Es ist so ähnlich wie bei der Hochzeit in Kana. Die Diener bereiten das Wasser in den Krügen vor. Jesus verwandelt das Wasser in Wein. Wir müssen vorbereiten, mitwirken. Das Entscheidende aber und das Verwandelnde kommt vom Herrn und seiner göttlichen Macht. Ein weiteres Mittel, Menschenseelen zu retten, das heißt Menschen zu Gott zu führen, ist für sie die Annahme des Leidens. Aus Liebe zu Jesus kann sie alles ertragen, ihre Krankheiten, die Sticheleien der Mitschwestern, Krankheiten in ihrer Familie, wie die Krankheit ihres Vaters. Nach ihren Worten hat das Leiden schon von Anfang an, als sie im Kloster war, seine Arme nach ihr ausgestreckt. Sie nahm die Leiden an, um sie aufzuopfern für die Rettung von Menschen. Sie handelt konsequent, wie sie schreibt: Will man ein Ziel erreichen, so muss man die Mittel ergreifen. Jesus ließ mich verstehen, dass er mir Seelen durch das Kreuz schenken wolle. Und die Anziehungskraft des Leidens wuchs für mich in dem Maße, wie das Leiden zunahm. Während 5 Jahren war das mein Weg. Nach außen verriet nichts mein Leiden, das umso schmerzhafter war, als ich allein darum wusste. Ihrer Schwester Selin schreibt sie: Bieten wir unsere Leiden Jesus dar, um Seelen zu retten, arme Seelen. Jesus möchte wohl ihr Heil von einem Seufzer unseres Herzens abhängig machen. Welches Geheimnis! Wenn ein Seufzer eine Seele retten kann, was vermögen dann Leiden wie die unseren zu bewirken? Auf dem Sterbebett ruft sie aus: Nie hätte ich gedacht, dass man so viel leiden kann. Nie. Ich kann es mir nicht anders erklären, als aus dem glühenden Wunsch, den ich hatte, Seelen zu retten. Therese ist auch überzeugt von der apostolischen Fruchtbarkeit des Gebetes, das von einer Gott hingegebenen Seele verrichtet wird. Zu diesem Thema finden sich bei ihr viele einfache und doch tief schürfende Aussagen. Zum Beispiel: Ein Gelehrter hat gesagt, gebt mir einen Hebel, einen Stützpunkt, und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Was Archimedes nicht erreichen konnte, weil seine Forderung sich nicht an Gott richtete, nur das Stoffliche und Materielle betraf, das erlangten die Heiligen in seiner ganzen Fülle. Der Allmächtige gab ihnen als Stützpunkt Gott selbst und Gott allein. Als Hebel das Gebet, das mit einem Liebesfeuer entflammt. Und auf diese Weise haben sie die Welt aus den Angeln gehoben. Und auf diese Art heben die heute streitenden Heiligen sie aus den Angeln. Und bis zum Ende der Welt werden es die künftigen Heiligen ebenfalls tun. Ein weiteres Wort über die Wirksamkeit des Gebetes: Das Gebet ist es, das Opfer, was meine Stärke ausmacht. Das sind die unbesiegbaren Waffen, die Jesus mir gegeben hat. Viel mehr als Worte vermögen sie, die Seelen zu treffen. Diese Erfahrung habe ich sehr oft gemacht. An ihre Schwester Celine, die noch in der Welt war, schreibt sie im Jahre 1892. Schaut, im Himmel sind leere Plätze. An euch ist es, sie zu füllen. Ihr seid meinem Mose gleich, der auf dem Berge betet. Wahrscheinlich kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Geschichte aus dem Alten Testament. Die Israeliten kämpften gegen die Amalekiter. Solange Mose auf dem Berg die Hände erhoben hielt zum Gebet, siegten die Israeliten. Als er sie fallen ließ, siegten die Feinde. Als ihm die Arme schwer wurden, stützten Hur und Aaron seine Hände, bis der Sieg am Abend feststand. Therese sagt weiter und zitiert ein Wort Jesu: Bittet mich um Arbeiter für die Ernte, und ich werde sie schicken. Ich erwarte nur ein Gebet, einen Seufzer eures Herzens. Ist das Apostolat des Gebetes nicht gewissermaßen erhabener als das Apostolat des Wortes? Unsere Sendung als Karmelitinnen ist es, Arbeiter für die Verbreitung des Evangeliums heranzubilden, die Millionen von Seelen retten, denen wir Mütter sein werden. Celine, wenn es nicht Jesu eigene Worte wären, wer wagte, das zu glauben? Ich finde unseren Anteil sehr schön. Was brauchen wir die Priester zu beneiden? Haben auch wir wieder, liebe Christen, mehr Vertrauen in unsere Gebete? Mögen sie noch so arm und unandächtig sein. Therese kann uns neu bestärken im Wert des Gebetes, in der Liebe und im Annehmen von Leiden. Dann sind wir echte und lebendige Glieder unserer Kirche und wir wirken missionarisch und apostolisch. Ich möchte nun den Vortrag schließen mit einem Gebet für die Priester. Es gibt mehrere Gebete, die der heiligen Therese zugeschrieben sind, aber alle sind in ihrem Geiste verfasst. Vater, in Liebe hast du die Welt und die Menschen geschaffen und zur letzten Vollendung in dir bestimmt. Lass die Priester am Kommen deines Reiches mitarbeiten. Jesus Christus, du hast sie zu Verwaltern deiner Sakramente und zu Dienern der Freude berufen. Erhalte sie treu in deinem Dienst. Heiliger Geist, du hast ihnen in der heiligen Weihe dein Licht und deine Kraft gegeben. Erneuere und stärke sie in deiner Gnade. Maria, Mutter des Hohen Priesters, du schenkst deine Hilfe denen, die dem Reich deines göttlichen Sohnes dienen. Schütze und geleite sie. Heilige Therese vom Kinde Jesus, du hast die Priester in dein Herz geschlossen und für sie besonders gebetet. Sei ihnen Schwester und Wegbegleiterin bei ihrem apostolischen Wirken. So möchte ich noch zum Abschluss den Segen Gottes erbitten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, segne alle, die heute zugehört haben, besonders auch meine Mitbrüder, die Priester. Lass dein Angesicht über uns leuchten und erbarme dich unser. Wende uns deine Huld zu und schenke uns dein Frieden. So segne uns alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war die einfühlsame Meditation von Pfarrer Anton Schmidt aus Augsburg. Ein herzliches Dankeschön. Nun darf ich mich von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Petra Planeta.